Zukunftsfrauen, ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Willkommen zu den Zukunftsfrauen. Ich heiße Saskia Gamrath und bei mir geht es in dieser Folge um eine leuchtende Mutmacherin. Michelle ist 30 Jahre alt, frisch verheiratet und geht gern mit ihrem Hund Bailey in der Natur spazieren. Beruflich betreut sie die Social-Media-Arbeit als Informationsfeldwebel beim Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe. Sie steht mitten im Leben, aber das war nicht immer so. Bei einem Bundeswehr-Auslandseinsatz 2019 im afrikanischen Niamey verunglückte sie schwer und kämpft seitdem mit den Folgen. Wie sie ihre Motivation beibehält und ob sie sich vom diesjährigen Veteranentag in Deutschland angesprochen fühlt, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Schön, dass Sie da sind, Michelle.
Ja, danke für die nette Einleitung.
Frauen in der Bundeswehr sind heute selbstverständlich, aber das war ja nicht immer so. Was hat Sie damals dazu bewogen, diesen Weg einzuschlagen und welche Erfahrungen haben Sie dort als Frau gemacht?
Also Soldatin wollte ich im Prinzip schon mein ganzes Leben werden, solange ich denken kann. Mein Onkel war auch Soldat und die Familie hat immer stolz erzählt, oh, jetzt kommt er aus dem Auslandseinsatz zurück, wir müssen ihn alle in Empfang nehmen. Und genau, irgendwie dieses Gefühl von stolz auf jemanden sein und für was Wichtiges, Wertvolles einstehen, irgendwie, das hat mir das Gefühl gegeben, da muss ich auch zugehören. Und genau, ich habe überwiegend positive Erfahrungen als Soldatin gemacht in der Bundeswehr. Damals angefangen habe ich beim Heer. Da war das noch eher unüblich scheinbar, als kleine, zierliche Frau irgendwo hinzukommen. Ich wollte eigentlich schon damals Offizier werden und da hat man gesagt, dafür sind sie nicht geeignet, weil sie strahlen das einfach nicht aus. Das war natürlich traurig gewesen. Ja, aber ich habe trotzdem meinen Weg gefunden in die Streitkräfte und mein Job macht mir trotzdem Spaß und deswegen, ja, genau.
Wie flexibel erleben Sie denn die beruflichen Möglichkeiten in der Bundeswehr?
Oh, die beruflichen Möglichkeiten in der Bundeswehr sind unfassbar flexibel, weil es gibt so viele unterschiedliche Berufe und man sieht das ja schon allein an meinem Beispiel. Ich bin eigentlich eingestellt worden als Flugbetriebsfeldwebel, also koordiniere im Prinzip den Flugbetrieb am Boden aus so einem Gefechtsstand, sammle alle wichtigen Fakten zusammen und führe Statistiken. Und auf einmal sitze ich jetzt hier als Informationsfeldwebel, wie Sie das schon anmoderiert haben, und ja, darf Deutschland zeigen, wie toll die Luftwaffe ist.
Ja. Es gibt ja die politische Idee, verstärkt Frauen auch für die Bundeswehr zu gewinnen. Gibt es so eine Art Frauennetzwerke oder Entwicklungen, die Frauen gezielt fördern?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde behaupten, mit Tagen wie dem Girls Day versucht man auf jeden Fall den Beruf des Soldaten, wenn man das so nennen kann, auch interessanter zu machen. Gerade auch die technischen Berufe. Wir haben unfassbar viele Frauen, auch gerade in technischen Berufen. Das ist vielleicht so von außen gar nicht bewusst. Aber tatsächlich auch Pilotinnen und, also ich kann jetzt nur für die Luftwaffe sprechen, aber Frauen sind wirklich in allen Bereichen vertreten und ich freue mich ehrlich gesagt auch immer, wenn ich irgendwo eine Frau treffe und sage, ey, cool, dass du es geschafft hast. Also da kommt unfassbar viel Support auch innerhalb der Truppe und das ist schon echt toll, ja.
Spüren Sie denn da irgendwelche Defizite? Also ist es vielleicht doch nicht so einfach, als Frau dort reinzukommen?
Ich glaube, dass es keine Defizite gibt, um als Frau in die Truppe zu kommen. Das ist inzwischen normal, würde ich behaupten. Ich hatte ganz am Anfang auf meinem Feldwebel-Lehrgang noch zwei weitere Frauen in meinem Hörsaal. Wir waren insgesamt, ich glaube, 25 Leute. Das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen. Auch im Einsatz waren überwiegend natürlich Männer gewesen. Aber wie gesagt, in allen möglichen Bereichen arbeiten ja jetzt Frauen. Natürlich nicht so gleichermaßen viel wie Männer. Aber ich habe keine Defizite da bisher gespürt. Im Gegenteil, vielleicht ist es so, dass man sich als Frau auch ein Stück weit mehr beweisen möchte. Oh nee, der trägt jetzt auf jeden Fall nicht meinen Rucksack, ich schaffe das alleine. Und also man möchte natürlich den Männern eher beweisen, dass man genauso gut und stark ist wie die, was eigentlich total blöd ist, weil wir sind eine Kameradschaft, wir sind alle füreinander da und es gibt auch Männer, die mal sagen, heute habe ich einen schlechten Tag, ich brauche da mal Hilfe. Und also es macht keinen Unterschied, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist in meinen Augen.
Warum haben Sie sich denn damals für die Luftwaffe entschieden? Was ist das Besondere?
Ich hatte eingangs ja erwähnt, dass ich beim Heer angefangen habe. Ich habe tatsächlich nach einem halben Jahr die Bundeswehr dann auch wieder verlassen, weil ich nicht ganz zufrieden mit meiner Einplanung war. Wollte immer was mit Luftfahrzeugen machen. Ich wurde damals auch eingestellt als Luftfahrzeug-Avionik-Feldwebel, also eher im technischen Bereich. Hatte aber schon schnell gemerkt, dass ich eigentlich eher so was Organisatorisches machen möchte, sodass ich zivil erstmal Speditionskauffrau gelernt habe. Dann kam ich wieder zur Bundeswehr und habe gesagt, okay, jetzt aber definitiv Luftwaffe und irgendwas mit Flugzeugen und vor allem auch im organisatorischen Bereich. Und so wurde ich Flugbetriebsfeldwebel. Ja, den gibt es übrigens nicht beim Heer. Deswegen, ja, Luftwaffe.
In Ihrer Freizeit sind Sie ja leidenschaftliche Pilotin. Sie machen ja gerade Ihren Pilotenschein. Gibt es eine Verbindung zwischen Ihrer Begeisterung fürs Fliegen und dem Wunsch, Grenzen zu überwinden? Vielleicht so beruflich oder persönlich?
Definitiv. Auch in der Zivilfliegerei ist es ja so, dass das auch eher eine Männerdomäne ist, würde man behaupten. Und vielleicht war das da so ein bisschen auch ein Stück weit, ich kann das auch schaffen, so selbst beweisen. Und genau, ich mache eine LAPL, also einen Flugschein, der ein bisschen eingeschränkter ist als die Privatpilotlizenz. Das heißt, ich darf zwar dann nur europaweit fliegen und nicht weltweit. Darf auch nur so kleine einmotorige Kolbenflugzeuge bis 2000 Kilogramm Gewicht fliegen. Also es ist wirklich ein ganz kleiner Flieger, aber das ist schon etwas Besonderes. Ja, Sie haben das schon ein Stück weit gesagt. Das ist auch schon das Grenzen überwinden und das Gefühl von Freiheit. Und ja, das habe ich sowohl privat wie auch dienstlich scheinbar sehr im Fokus.
Sie sind ja selbst aktiv in den sozialen Netzwerken. Welche Rolle spielen denn weibliche Vorbilder und die Sichtbarkeit für die nächste Generation von Frauen, die sich vielleicht auch für eine militärische Karriere, interessieren?
Auf Instagram bekomme ich tatsächlich unfassbar viele Fragen von jungen Mädchen, die noch zur Schule gehen und sagen, Mensch, das ist so cool, was du da machst. Kannst du mir mal erzählen, wie du es geschafft hast oder wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten? Entweder den Einstellungstest zu bestehen oder direkt in bestimmte Bereiche zu kommen oder ein Truppenpraktikum zu machen. Also das sind wirklich sehr umfangreiche Fragen und umso mehr freue ich mich, wenn die Frauen sich tatsächlich entweder später bei mir nochmal melden auf dem Instagram-Account und schreiben, ey, ich habe es geschafft. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Aber ich hatte das auch schon sehr oft, dass die mir tatsächlich, also die Kameradinnen, über den Weg gelaufen sind dann in der Truppenküche und gesagt haben, ey, ich folge dir auf Instagram und übrigens, du warst meine Motivatorin und das ist ein unfassbar schönes Gefühl, wirklich. Also, ja.
Ist es dann in der Realität denn auch so, wie das dann immer bei Instagram gezeigt wird?
Ich rede ja auch sehr offen auf meinem Instagram-Profil, also auf meinem privaten Instagram-Profil, über alles, was mich so beschäftigt im Dienst, auch mit der Einsatzschädigung, die ich ja habe. Habe ich natürlich auch viel Bürokratiehürden gehabt und allgemein viele Niederlagen, würde ich das mal nennen. Aber also ich finde, genau das macht das eben halt aus, dieses private Profil zu betreuen, weil ich da eben nicht nur die schönen Seiten beleuchte, sondern eben halt auch mal, wenn das nicht klappt. Aber auch da habe ich immer wieder den roten Faden der Kameradschaft. Also auch da in den schlechten Momenten, sage ich mal, wenn ich gerade wirklich am Verzweifeln bin, oh nein, jetzt hat die OP nicht geklappt, jetzt habe ich da immer noch Einschränkungen. Dann gibt es immer noch trotzdem die Kameraden, die einen aufbauen und zum Beispiel aus dem Krankenhaus abholen oder ja, also egal wie negativ manchmal auch die Erfahrungen sind, auch über die ich rede, offen, habe ich trotzdem immer wieder was Positives daraus. Und ich glaube, das ist das, was mein Profil scheinbar auch für junge Frauen authentisch macht und dass sie mir ihre Karriere, Ideen anvertrauen und genau.
Ja, Sie haben das ja gerade angesprochen. Sie hatten den schweren Unfall gehabt und werden mehrfach operiert und machen Physiotherapie. Warum ist es so wichtig, dass es eine Anerkennung gibt, speziell diese dauerhafte Wehrdienstbeschädigung anerkannt zu bekommen?
Also letztendlich mit der dauerhaften Anerkennung von Schädigungen geht vieles einher. Einmal natürlich für den Kopf. Okay, da ist was passiert und die Die Bundeswehr erkennt es auch als solches an, dass da was passiert ist und dass ich eben halt nicht gesund aus dem Einsatz zurückgekehrt bin. Das ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt, denn je nachdem, wie hoch der Grad der Schädigung ist, bekommt man auch finanzielle Entschädigungen dafür. Ich sag mal, wenn man zivil im Straßenverkehr überfahren wurde, würde dafür ja auch eine Versicherung in Kraft treten und würde dann bestimmtes Schmerzensgeld bezahlen, wie auch immer. Und so ähnlich ist das eben halt auch mit der Bundeswehr, dass die dann eben halt für einen sorgt und zum Beispiel sicherstellt, wenn man auch zum Beispiel aus dem Dienst ausscheidet, weiterhin die Heilfürsorge frei bekommt. Und genau, in meinem Fall wurde ich zum Beispiel im Rahmen der Wehrdienstbeschädigung, also es ist immer noch zwar ein laufendes Verfahren, aber ich wurde im Rahmen dessen auch schon Berufssoldatin zum Beispiel. Das ist auch eine Möglichkeit der Absicherung und dafür ist es unfassbar wichtig, dass dieses Thema auch tatsächlich behandelt wird, auch in der Bundeswehr, auch wenn es halt nicht die Mehrzahl der Soldatinnen und Soldaten betrifft. Das ist ein unfassbar wichtiges Thema und auch bei vielen Vorgesetzten ist es noch auf jeden Fall Thema, was noch mehr behandelt werden muss.
Also haben Sie das Gefühl, es gibt da noch so strukturelle Hürden oder gibt es da Verbesserungsbedarf aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, der Grundstein ist eigentlich perfekt gelegt, um dass Soldaten, die einsatzgeschädigt sind, auch gut versorgt werden. Es hapert wahrscheinlich manchmal eher am Unwissen von Kameraden, von Vorgesetzten, wie, was mache ich jetzt am besten? Oh Gott, der möchte unbedingt wieder in den Dienst, aber eigentlich möchte er oder muss er in die Schutzzeit, um Ansprüche zu haben für bestimmte Leistungen. Und was empfehle ich jetzt meinem Soldaten? Sage ich, okay, dann komm so schnell wie möglich wieder in den Dienst? Oder sage ich, nein, hier Schutzzeit, das ist wichtig, um dass du zum Beispiel die freie Heilfürsorge weiterbekommst oder um dass du nicht einfach dienstunfähig entlassen wirst? Also da gibt es manchmal einfach noch ein bisschen Nachschulungsbedarf wahrscheinlich. Aber an sich ist dieses ganze System schon gut durchdacht. Also dieses psychosoziale Netzwerk auch. Also zum Beispiel hatte ich ja auch einen Einsatzlotsen die ganze Zeit an meiner Seite, der dann natürlich auch wie so eine kleine Spinne im Netz fungiert zwischen Psychologen, zwischen Truppenarzt, zwischen Vorgesetzten und dem Sozialdienst und halt auch viel vermitteln kann, gerade was zum Beispiel Anträge betrifft. Es ist unfassbar viel Bürokratie, die auf so einen Einsatzgeschädigten zukommt, sei es auch die zivile Anerkennung der Schädigung, das ist ja dann ein Grad der Behinderung zum Beispiel. Da wird man völlig überfrachtet nach so einem Unfall. Da hat man oder was auch immer für ein Ereignis. Man hat da eigentlich ganz andere Sorgen. Man möchte fit werden und versuchen, irgendwie aus der Situation wieder herauszukommen. Und dann ist es halt schön, wenn man weiß, da gibt es sowas wie Einsatzlotsen oder eben anderes geschultes Personal, was einem da ein bisschen an die Hand nehmen kann. Ja.
Wer gibt Ihnen denn in solchen Situationen täglich Kraft, damit Sie Ihre Ziele verfolgen können?
Das ist eine gute Frage. Mir persönlich Kraft, um das alles zu bewerkstelligen. Also einmal ist es ja natürlich die persönliche Motivation. Also mein Gefühl selber, ich möchte das schaffen. Ich möchte wieder fit werden. Ich möchte unbedingt wieder Normaldienst tun, wie ich es vorher auch gemacht habe, weil es mir Spaß gemacht hat. Weil ich mich gewissermaßen einfach mit dem Beruf identifiziere. Also für mich ist es halt nicht nur ein Beruf, wie zum Beispiel, was ich vorher gelernt habe, Speditionskauffrau, sondern das ist halt einfach etwas, wo ich meine Persönlichkeit schon mit identifizieren kann auch. Also viele weitere Motivatoren sind natürlich dann die Kameraden, die einen dann auch bestärken und auch zum Beispiel mein Mann. Also mein Mann ist selber auch Soldat und ist auch Chef gewesen in der Vergangenheit und konnte dadurch auch zum Beispiel viel lernen von mir, also gerade was Einsatzgeschädigte allgemein betrifft, wie er besser als Chef damit umgehen kann, aber er wiederum konnte mir dadurch natürlich auch viele Tipps geben, hast du es da schon mal probiert anzurufen, könnte der dir vielleicht noch helfen und er, also auch wenn ich abends im Bett lag praktisch und mal geweint habe, auch das zählt dazu, ich möchte das jetzt hier nicht alles schönreden, es gibt halt auch wirklich Tiefpunkte, gerade mit der posttraumatischen Belastungsstörung und da ist es eigentlich das größte Geschenk, was man haben kann, wenn es jemanden gibt, der einen abends trotzdem in den Arm nimmt und sagt, wir schaffen das alles zusammen.
Also da spielt die Familie ja auch eine große Rolle dann, ja.
Definitiv. Also meine gesamte Familie hat mich komplett unterstützt den gesamten Zeitraum, ja. Und immer noch natürlich.
Schauen wir mal auf die Gesellschaft. Wie erleben Sie denn die Haltung der deutschen Gesellschaft gegenüber Soldatinnen und Soldaten?
Die Haltung gegenüber Der Soldatinnen und Soldaten hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren ein Stück weit verändert. Ich hatte zumindest jetzt in den letzten Monaten und auch Jahren eher das Gefühl, dass man als Soldat gerne auf die Straße auch gehen kann. Also zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B fahren kann. Also früher war das eher so, oh Gott, bloß nicht, nicht, dass ich da irgendwie blöd angeredet werde und mir vielleicht noch irgendwelche Vorwürfe anhören darf. Also ganz früher zum Beispiel, ja, Soldaten sind alle Mörder. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Ich habe überwiegend positives Feedback bis jetzt bekommen. Als Beispiel Bahnhof habe ich mal einfach so ein kleines Blümchen von einem kleinen Mädchen in die Hand gedrückt bekommen, die gesagt hat, danke für deinen Dienst, das ist toll, was du machst, ich möchte auch mal Soldatin werden. Die war 5 Jahre alt oder 6 und das war, also so eine Momente, die bleiben natürlich richtig schön in Erinnerung und genau. Ich denke, inzwischen hat sich das Bild sehr positiv geändert gegenüber der Bundeswehr, so, also was die Gesellschaft von uns hält.
Okay. Am 15. Juni, da feiern wir ja hier in Deutschland zum ersten Mal den Veteranentag. Da gibt es ja eine Definition, die besagt, Veteranin oder Veteran ist, wer als Soldatin oder Soldat der Bundeswehr im aktiven Dienst steht oder aus dem Dienstverhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist. Das sind in Deutschland seit der Gründung der Bundeswehr rund 10 Millionen Frauen und Männer. Fühlen Sie sich angesprochen?
Ja. Ich fühle mich als Veteranin auf jeden Fall angesprochen. Ich habe ganz am Anfang viele Diskussionen mitbekommen, ab wann man ein Veteran ist und ob das so eine gute Entscheidung war, die Definition, die wir gerade beschrieben haben. Ich finde sie sehr passend, denn Soldat ist Soldat gewesen und hat seinen Dienst geleistet und seinen Eid und Schwur geleistet für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und dabei ist es völlig unabhängig, ob derjenige mal im Einsatz war, ob derjenige zu Hause auf einem Übungsplatz war in Deutschland. Für mich zählt jedes kleinste Rad in diesem ganzen großen System. Und zum Beispiel, um das Soldaten in den Einsatz gehen können, muss es zum Beispiel auch eine bestimmte Logistik geben. Da müssen vor Ort in Deutschland Leute sein, die das ganze Material verschicken und also versandfertig machen und dann verschicken. Die Akten für die Personalsachen müssen fertig gemacht werden. Also letztendlich trägt jeder dazu bei, um dass das große Ganze funktioniert. Und deshalb finde ich das gut und auch wichtig, dass man das so entschieden hat, dass Veteran jeder ist, der seinen Dienst geleistet hat und ehrenhaft entlassen wurde oder eben halt noch seinen Dienst leistet. Ich finde, da gibt es keine Abstufung. Der muss so und so viele Tage im Dienst oder im Einsatz gewesen sein. Für mich ist ein Veteran ist für mich ein Soldat gewesen oder immer noch und fertig.
Was erwarten Sie denn von dem Tag?
Ich freue mich in erster Linie auf jeden Fall, dass es diesen Veteranentag nun gibt als Zeichen der Anerkennung und vielleicht auch des Respekts für unsere Arbeit, die wir leisten oder geleistet haben. Und ich finde das auch sehr schön, dass es über 60 Veranstaltungen bundesweit gibt, wo dieser Veteranentag gefeiert wird. Ja, ich bin gespannt auf die Veranstaltung.
Ja, aber bisher habe ich hier in Berlin noch keine Werbung an der Supermarktkasse für den Veteranentag gesehen. Wird der Veteranentag in der Gesellschaft genügend beworben?
Das ist eine gute Frage. Also, ich habe zumindest mehrere Webseiten gefunden, auf denen über den Veteranentag berichtet wird. Ich habe dafür auch persönlich noch keine Werbung gesehen, das stimmt. Da könnte man sicher noch mehr machen, noch mehr Plakate aufhängen, aber vielleicht kommt das auch erst in den nächsten Jahren, denn das ist ja jetzt nun ein wiederkehrendes Ereignis und das ist ja jetzt das erste Mal. Also vielleicht wird das durch diese ganzen Veranstaltungen auch einfach noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und in Zukunft dann auch anders wahrgenommen werden.
Was meinen Sie denn, wie könnte man das noch ein bisschen sichtbarer machen?
Ich als Soldatin mache ja keine Werbung für den Veteranentag, weil ich mich ja nicht selbst feiern möchte. Also ich meine, das ist ja eine Wertschätzung von außen, von der Gesellschaft, von der ich zwar ein Teil bin, aber das wäre ja genauso, wie wenn ich mir selber eine Urkunde dafür gebe, dass ich jeden Tag so einen treuen Dienst leiste oder wie auch immer. Also das macht man ja nicht. Deshalb ist es schwierig für mich, das zu beurteilen, wie man das noch größer bewerben könnte.
Aber Sie machen ja auch Social Media Arbeit, wo Sie ja auch Werbung für die Bundeswehr machen und damit machen Sie die Soldaten ja auch in einer gewissen Weise sichtbar. Gibt es denn da noch andere Möglichkeiten, außer jetzt, wie Sie mit Ihrem persönlichen Profil auf Instagram?
Ich bin der Meinung, dass die Bundeswehr tatsächlich unfassbar sichtbar geworden ist in der letzten Zeit. Und das sieht man ja auch natürlich. Es bleibt halt nicht aus, das so zu erwähnen. Durch den Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Bundeswehr einfach mehr in den Schlagzeilen. Es wird mehr darauf geachtet, was machen wir, wo beschaffen wir Sachen neu und wie steht es um die Ausrüstung der Soldaten. Also es ist einfach viel mehr in den Fokus gerückt, allgemein.
Ich kenne das jetzt aus meinem persönlichen Familienumfeld, dass Berufssoldaten ja einen Truppenausweis haben. Was denken Sie, müsste es denn mehr flächendeckende Ermäßigung geben für Soldatinnen und Soldaten? Also sowohl die Berufssoldaten als auch die Wehrdienstleistende. Also sei es, wenn die gerne ins Schwimmbad gehen wollen oder ins Museum. Wie ist da so Ihre Meinung?
An sich finde ich das tatsächlich eine gute Sache. In Amerika zum Beispiel, als ich da mal auf einer Dienstreise war, da war das auch üblich, dass man dann gefragt hat, ob da irgendwo ein Military Discount ist, sei es in Kleidungsgeschäften, in Museen, in allen möglichen Bereichen gibt es da tatsächlich diese Ermäßigung. Und das hatte für mich tatsächlich auch was von Wertschätzung für meinen Dienst. Und das war auch vollkommen egal, ob ich da jetzt eine deutsche Uniform anhabe bei den Amerikanern oder auch bei den Australiern. Das gab halt einfach für Soldaten, die etwas für ihr Land tun, diese Ermäßigung. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Form der Wertschätzung gewesen. Ich glaube, da würde sich der ein oder andere Soldat auch hier in Deutschland freuen drüber.
Wenn Sie jetzt 5 Jahre in die Zukunft blicken könnten, was wünschen Sie sich persönlich für Ihre Karriere und welche Veränderungen erhoffen Sie für die Rolle der Frau in der Bundeswehr?
Also 5 Jahre in die Zukunft würde ich mich wahrscheinlich wieder in einem Geschwader der Luftwaffe sehen, wieder mitten im Flugbetrieb und ja, hoffentlich dann mit unserem neuen Hubschrauber, den wir in der Bundeswehr bekommen, der CH-47. Ja, genau, dann hoffe ich für Frauen in der Bundeswehr, was sich da noch ändert. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Noch mehr Vorbilder vielleicht, auch öffentlich, Frauen, die mit Stolz erzählen können, was sie in der Truppe schon irgendwie erlebt haben und einfach noch mehr Mut machen, dass sich Frauen dazu entscheiden, zur Bundeswehr zu gehen. Weil es ist wirklich ein unfassbar toller Arbeitgeber, so sagt das ja der normale Mensch. Für mich ist es ja, wie gesagt, mehr als nur ein Arbeitgeber, aber genau, ich würde mir wünschen, dass sich viel mehr junge Frauen einfach für den Dienst interessieren und dass Frauen, die schon aktiv bei der Bundeswehr sind, eben halt auch einfach ihre Geschichten erzählen.
Zum Ende unseres Podcasts geben wir unseren Gästen immer einen Satz vor, den sie mit einem Wort vollenden sollen. Und der Satz lautet: Politik bedeutet für mich.
Politik bedeutet für mich Mitbestimmung.
Sehr gut. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber sie haben mich echt beeindruckt und sind ganz klar eine Mutmacherin für mich. Ich wünsche Ihnen privat und gesundheitlich alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg beim Kommando Luftwaffe. Und ganz herzlichen Dank für das offene Gespräch.
Ganz lieben Dank auch an Sie.